Ja, liebe Geschwister, guten Morgen und auch alle, die uns zuschauen, herzliches guten Morgen an diesem Novembersonntag, der 13. November. Heute habe ich im kleinen Raum vorne gesessen und gesehen, alle kommen mit Mützen an. Also auf die Natur ist Verlass, ne? Irgendwann ist dann doch November, obwohl wir eine unglaublich schöne Woche hatten und sehr viel Sonnenschein. Ich spüre das immer, weil ich eine ganze Woche draußen bin. Ist das immer besonders wertvoll, wenn man so einen ganzen Tag auf der Baustelle herumläuft und es ist schönes Wetter. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ist gar nicht normal für November, ist eigentlich gar nicht normal. Dann plötzlich ist der Frost da und plötzlich sieht alles weiß aus morgens. Das ist unser Herr, unser Gott, auf den wir uns verlassen dürfen. Ja, ich habe das Motto gewählt für diese Predigt: Der Herr weiß um uns. Alina, danke schön, du hast es uns auch auf die Tafel geschrieben. Der Herr weiß um uns. Ich habe so gestern Abend überlegt, was ist eigentlich mein Glaube? Ja, mein Glaube besteht darin, dass Gott um mich weiß. Er weiß um mich. Er weiß um meine Verlorenheit. Er weiß um meinen Zustand. Er weiß, dass ich mir nicht helfen kann. Dass ich einen Gott brauche, der mich aus allem rausholt. Dass ich von alleine gar nicht aus mir heraus kann. Und ich brauche einen Retter. Wir gehen auf Weihnachten zu, habe ich so gedacht, ja, das ist eigentlich ein gutes Motto. Gott weiß um uns. Er weiß um dich. Wir haben die Woche so eine Zeit erlebt, wo ich auch sehr betroffen war über die Nachricht von Maren und ihre plötzlich auftretenden Krankheit und wieder so eine Ohnmacht gespürt habe. Ja, was können wir eigentlich machen? Was haben wir gemacht? Wir sind zusammengekommen und haben gebetet und ich danke auch der Gemeinde dafür. Ich war leider unterwegs, aber ich habe auch mitbeten dürfen. Und wir haben einen Gott im Himmel, der um uns weiß. Und das ist mutmachend, das gibt Kraft und Freude für das Morgen. Und noch viel mehr, er hilft uns, aus der Endlichkeit herauszudenken. Markus hat das eben sehr schön formuliert. Er hilft uns, über das hinauszudenken, was uns begegnet täglich. Er hilft uns, rauszukommen aus unserer Begrenztheit. Er lehrt uns, ewig zu denken, in neuen Dimensionen. Und ja, es gibt nicht nur gute Nachrichten, andere haben auch schlechte Nachrichten. Sie haben auch nicht die Hoffnung, wieder gesund zu werden. Und wir haben das in diesem Jahr so häufig erlebt. Und deshalb ist der Trost, Gott weiß um uns. Und er wird uns herausholen, er wird uns in eine Ewigkeit hineinführen, die unendlich ist, und er wird uns begegnen und uns rüsten. Das gibt Kraft und das hilft auch zum Weitergehen, egal wie es jetzt ist. Es ist so, wir sind erlöst. Als Gläubige sind wir erlöst. Wir sind Leute, die sind gerettet von ihrem alten Menschen, aber wir sind nicht befreit von unserer alten Natur. Wir gehen noch durch Krankheit, wir haben Schmerzen, wir klemmen uns die Finger, wir werden sehr krank. Oder wir sterben auch an Krankheit. Das alles hat zu tun damit, dass wir nicht mehr im Paradies sind. Das mussten wir verlassen. Aber Gott hat für uns eine Zeit vorgesehen, wo wir wieder bei ihm sein dürfen und wo alles gut wird und wo die Bibel jetzt schon sagt, dass das Leid der Jetztzeit, des Heutes, das Leid heute nicht wert verglichen ist zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Und Jesus sagt im Johannesbrief, in Johannes 14, und wenn es soweit sein wird, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Dann werdet ihr einfach wissen, es ist alles gut. Und darüber dürfen wir so froh sein. Ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht, den wir gerne zusammen lesen wollen. Und zwar ist das der dritte Brief in der Offenbarung von diesen Sendschreiben an die Gemeinde, die Versammlung in Pergamos. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung aus Offenbarung 2, ab Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde oder Versammlung in Pergamos schreibe: Dieses sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glaube nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet wurde. Aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre des Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Also hast du auch solche, welche in gleicher Weise die Werke der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwerte meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Ein kurzer, klarer Text. Vielleicht noch mal kurz, um in das Thema hineinzufinden. Wir hatten schon über zwei Sendscheiben gesprochen, Ephesus und Smyrna. Heute das dritte Sendschreiben, das sind ja diese Städte in der heutigen Türkei. Hier haben wir angefangen, das ist die 1, das ist Ephesus, hier ist Smyrna, jetzt ist Pergamon dran. Es gibt noch 4 Sendscheiben dann. Sieht aus wie eine Uhr, die umläuft. Diese Städte sind in einem Radius von mehreren hundert Kilometern voneinander entfernt in der Türkei und zeigen die historische Geschichte der damaligen Zeit, als Johannes die Offenbarung von Jesus bekommt, um zu schreiben, was ist, was war und was bald geschehen muss. So beginnt die Offenbarung, die Gott seinen Knechten zur Verfügung stellt. Ja, wer begegnet uns? Wer begegnet uns in der Offenbarung? Uns begegnet Jesus Christus, der Herr. Jesus Christus begegnet uns als der Herr der Herren, als der König der Könige. Und er wird dargestellt in der Offenbarung als das Lamm, das aussieht wie geschlachtet, aber auch der Löwe aus dem Stamme Juda. Kraftvoll und gleichzeitig auch mit den Zeichen der Hingabe und des Opfers, das Lamm wie geschlachtet, mit seinen Wundmalen in seinen Händen. Ich erinnere nochmal an den letzten Sonntag. Wir hatten eine bewegende Predigt von Andreas, von Andy Bayer über das Thema die Kreuzesworte von dem Herrn Jesus, wo der Herr Jesus im Prinzip am Kreuze ist und wo wir auf der einen Seite sehen, er ist das Opfer Gottes, auf der anderen Seite sehen wir seine Majestät und seine Größe, wie er selbst am Kreuz sich noch um bestimmte Dinge kümmert und dort eine unglaubliche Autorität ausstrahlt, sodass der römische Hauptmann sagen muss, das war Gottes Sohn. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und der große Theologe Campus, der hat das einmal so formuliert, die Menschheitsfrage steht in der Kreuzesfrage Jesu zur Debatte. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Ruft Jesus dort am Kreuz. Das ist die alleinige Frage, die unsere Welt bewegt. Jesus hat mit dieser Frage der Anfechtung auf den Grund gesehen. Er fühlte sich nicht von Gott verlassen. Er war von Gott verlassen in dieser Wüste aller Wüsten, die er durchschritt und durchlitt. In dieser Krankheit zum Tode entstand für seine Gemeinde die Gewissheit des ewigen Lebens. Dort am Kreuz war die Geburtsstunde für diese neue Zeitepoche. Die Gemeinde hat eine Grundlage zum ewigen Leben, weil Jesus Christus das Opferlamm wurde und für mich und dich bezahlt hat und der heilige Gott auf Jesus blickt und sagt, ja, du hast bei mir Kredit, du bist schuldlos für mich, du bist schuldlos für die Menschen dort gestorben und ich darf das für mich annehmen und darf mich von Gott umarmen lassen. Er steht vor dir heute und möchte dich gerne umarmen. Ich habe das gestern noch zeugnishaft zu einem Bekannten gesagt. Er sagt, ich bin so erschüttert. Ich habe vor einem Jahr noch gesagt, also wenn Gott da ist, dann muss er mir auch was zeigen, dann muss ich auch mal sehen, ne, dass Gott da ist. Und er hat einiges erlebt in diesem vergangenen Jahr. Und gestern war ich mit ihm hier kurz, habe mich noch mit ihm getroffen und er hat mir gesagt, ich habe so viele Zeichen bekommen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr sagen, es gibt keinen Gott. Ja, und ich möchte jeden einladen, der das auch spürt und hier ist und keine Gewissheit hat. Lass dich umarmen. Du schaffst es nicht, auf Gott zuzugehen. Nein, kein Millimeter. Aus dir heraus schaffst du es nicht. Aber du kannst sagen, ich möchte mich umarmen lassen. Lass dich umarmen. Öffne deine Herzenstür. Lass ihn eintreten. Der Herr sagt in der im Malachi-Brief, prüf mich doch, ob ich dir nicht die Fenster des Himmels öffnen kann. Und wir werden das erleben. Gott ist groß, er ist größer, er ist ewig. Wir sind zeitlich. Und dieser Jesus, das Lamm Gottes, der König der Könige, er steht hier vor uns und schreibt uns diesen Brief in Offenbarung Kapitel 2, Vers 12. Dieser Brief an die Gemeinde in Pergamos. Wir schauen uns mal nochmal die Symbolik an. Diese sieben Briefe der Gemeinden, also an die Gemeinden in Offenbarung 2 und 3, zeigen uns symbolisch die damalige Wirklichkeit, die historische Geschichte. Es gab sieben Gemeinden dort, beginnend in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Diese sieben Gemeinden bekommen einen Brief und jede Gemeinde bekommt einen besonderen Brief. Ein Zeugnis von Gott, eine Wegweisung, ein Urteil. Diese sieben Gemeinden zeigen auch, wie dieser Pfeil hier zeigt, beständiges Wachstum und zunehmender Abfall der Christenheit auf. Sie zeigen einen Denkrahmen über die Zeit der Kirchengeschichte. Und ich habe das nochmal so ein bisschen anschaulicher gemacht. Diese Gemeinden zeigen in ihrer jeweiligen Situation die damalige Wirklichkeit und gleichzeitig in der Botschaft, die Gott ihnen gibt, wird etwas gezeigt über die Entwicklung der Kirchengeschichte. Ephesus ist die Kirchengeschichte von 50 bis 65 nach Christus und Smyrna von 66 bis 311 nach Christo und Pergamon 312 bis 439 nach Christi, wo das Christentum von Kaiser Konstantin zur Staatsreligion gemacht wurde. Und dann kommt Thyatira, das zeigt dann die katholische Zeit, diese lange Zeit bis zur Reformation, die katholische Zeit, Thyatira. Und Sardes zeigt die evangelikale Zeit, die Reformationszeit. Philadelphia zeigt die Erweckungszeit ab 1700 und heute ist die Zeit von Laodicea, der Endzeitkirche. Und wenn wir das anschauen und vergleichen die Texte miteinander, erkennen wir erstaunliche Dinge und fühlen plötzlich, da gibt es jemand, der weiß Bescheid. Gott weiß Bescheid, er kennt das alles. Er kennt unsere Situation, er weiß, wo wir heute hier uns befinden, in welcher Zeitepoche. Und er weiß, was kommt. Ja, das steht in Offenbarung 1, Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die der Johannes, die du in meiner rechten Hand, also in der Hand von Jesu gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, Versammlungen, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden oder Versammlungen. Im Grundtext steht Ecclesias. Zwei Dinge, die uns betreffen, das ist der Stern in der Hand Jesu ist eine Gemeinde. Wir sind in Jesu Hand. Wir sind ein Leuchtstern in Jesu Hand. Als Gemeinde, eben ist er, als Christen in dieser Gegend. Das Zweite, die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Wir sollen als Gemeinde ein Leuchter sein. Und jeder von uns darf daran mitmachen, darf daran teilhaben. Ich bin immer so unglaublich happy, wenn ich so sonntags herkomme, den Lobpreis sehe, die Engagement sehe, was verschiedene machen und tun. Und gestern war ich hier, es waren Leute am Sauermachen, es waren Leute am Laub wegmachen, es waren welche unterwegs mit den Kiddies im Universum in Bremen. Und die Jugendlichen sind abends nach Wolfsburg gefahren. Wie viele sind unterwegs und machen was und tun was? Und der Einzelne von uns weiß alles gar nicht, was alles läuft. Man muss also hier sein, um das mitzuerleben. Und das trägt alles dazu bei, dass wir leuchten. Dass wir nach außen etwas abstrahlen. Dass wir Leute einladen, zu uns zu kommen. Dass wir Menschen begegnen, die merken, oh, er hat was, das mir fehlt. Und ich möchte, dass jeder für sich das Bewusstsein hat, du bist ein Leuchter. Wir sagen das immer so, oh, ich kleines Lichtchen. Ja, nein, das ist falsche Demut. Jesus sagt, du bist ein Leuchter. Ich nehme dich wahr als Licht. Und auch ein glimmendes kleines Licht ist in der Dunkelheit sehr hell und wahrnehmbar. Wir werden wahrgenommen. Arbeite daran, bete zu dem Herrn heute und morgen und sage ihm, zeig mir, wo du mein Licht haben willst. Oder zeig mir, wo ich mein Licht verdecke. Zeig mir, wie ich mein Licht effizienter positionieren kann. Wie willst du, dass ich sein soll? Was hast du mir gegeben an Gaben, die ich entfalten darf? Und das ist einfach spannend. Jüngerschaft ist spannend und ich möchte jeden, der Unklarheit hat und noch nicht weiß, dass Jesus sein Herr ist, jeder, der für sich spürt, oh, ich bin eigentlich gar kein richtiger Jünger, mach das heute fest. Sag dem Herrn, ich möchte dein Jünger sein. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dich groß machen. Du bist mein Herr und mein Gott. Und du wirst merken, wie das innerlich frei macht und wie du eine Bindung bekommst zu Jesus Christus, wo du plötzlich weißt, der Herr ist mein Heiland. Er ist mein Zuhause. Ich liebe ihn. Ja, wir wollen uns diesen Text anschauen, den wir gelesen haben und ein paar Einzelheiten uns anschauen und gucken, was wir davon lernen können und was wir vielleicht mitnehmen können aus dieser Geschichte, unabhängig davon, dass es eine prophetische Bedeutung hat. Was bedeutet es für uns praktisch? Das ist ein Bild von dem Pergamon-Altar in Berlin. Dort ist er eingebaut worden als Nachbildung aus der Ausgrabung in Pergamus. Das hat wohl irgendwelche Künstler so begeistert, dass sie gesagt haben, jawohl, das wollen wir in Berlin nachbilden, das gefällt uns so gut, das bauen wir dort auf. Pergamon war eine reiche Stadt. Der Name bedeutet Hochburg. Man könnte auch sagen, der Name bedeutet so etwas wie Erfüllung oder Ehe, etwas zusammenbringen. Und diese Stadt war bekannt durch ihre Universität mit angeblich nach historischen Informationen 200.000 Büchern. Und dort in dieser Stadt hat man auch das Pergament entwickelt. Deshalb auch heißt das Pergament auch nach dem Stadtnamen Pergamus. Und diese Stadt war natürlich im Mittelpunkt der damaligen Zeit und moralisch sehr verdorben. Dort fanden verschiedene Götzenkulte statt. Zeus, Athene, Dionysos und Asklep wurden verehrt. Und dort war auch dieser bedeutende Kult des Schlangengottes Esbola. Und dem war dieser Altar gewidmet und geweiht. Und dieser Altar zeigt eben die Kämpfe des Guten gegen das Böse und des Guten gegen den Satan. Und wir kennen das ja aus der Heidenwelt, aus der Götzenverehrung, die weiße und die schwarze Magie, die kämpfen immer zueinander, sind aber letztendlich, haben sie ein Ziel, und das ist die Menschheit zu verderben. Und das war eben Pergamus, eine Stadt, in der auch das Purpur entwickelt wurde und wo man, nein, das ist falsch, das habe ich jetzt vertauscht, das war in der nächsten Stadt Thyatira. In dieser Stadt war dieser Satanskult, der Schlangengottes Esbola im Mittelpunkt, und damit beschäftigt sich auch jetzt dieser Text, den wir uns anschauen wollen. Wir beginnen einmal ganz vorne. Wie stellt Jesus sich vor, dem Engel der Gemeinde oder Versammlung? Wer ist das eigentlich? Das sind natürlich die, alle Verantwortung tragen in einer Gemeinde. Das können Junge und Alte sein, Frauen und Männer sein. Das sind die, die die Gemeinde ausmachen, die das Bild nach außen ausmachen. Und Jesus sagt hier, dies sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet wurde. Ein großartiges Zeugnis, ein Lob, aber trotzdem auch eine respektvolle Anrede, wo Jesus Christus sagt, dies sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Das scharfe, zweischneidige Schwert ist eine Anspielung auf den Text in Hebräer 4, Vers 14, wo Jesus sagt, wir können das mal lesen, ein Bibelvers, den man sich ruhig merken sollte, weil der definiert das Wort Gottes in Hebräer 4, Vers 14. Vers 12. Denn das Wort Gottes, sagt die Bibel von sich, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch der Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Eine Anspielung auf diesen Text oder umgekehrt. Auf jeden Fall steht Jesus so vor der Gemeinde und sagt, ja, ich bin der Heiland, ich bin der Retter, ich bin der gute Hirte, aber ich bin auch der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und wenn wir Gottes Wort auf unser Leben, wenn ich Gottes Wort auf mein Leben anwende, wenn ich Gottes Wort lese, dann merke ich plötzlich, er kennt mich durch und durch. Er weiß um uns. Er weiß ganz genau, was in dir vorgeht. Welches Motiv war jetzt egoistisch? Was war selbst stinkende Selbstverliebtheit? Oder was war aus reinem Herzen? Was war aus Liebe getan? Er kennt mein Motiv. Er guckt wirklich hinein. Und hier in Pergamos hat man den Eindruck, Jesus sagt der Gemeinde, schaut mal, es muss Trennung passieren. Es kann nicht alles vermischt werden. Wir müssen klar bleiben. Und er sagt, ja, ich weiß, du bist da, du wohnst da, wo der Thron des Satans ist. Es ist kein gutes Umfeld, aber da wohnst du. Da hast du dich eingerichtet. Da bist du verwandelt. Du kommst da gar nicht weg. Und trotzdem hast du meinen Glauben bewahrt, hast meinen Glauben nicht verleugnet. Und auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, ermordet wurde, hast du zu mir gestanden. Antipas heißt ja Anti, der war gegen alles. Er war gegen alles. Das war einer, der stand wohl im Wege dort und er hat vielleicht zu viel gesagt und das System konnte ihn nicht ertragen, seine Gottesfurcht und seine Art. Und wusste nicht mit ihm umzugehen und deshalb wurde er einfach aus dem gottlosen System dieses Ortes entfernt. Er passte da nicht hinein. Antipas wurde ermordet. Und das zeigt so das Bild, wie das Christentum in dieser Welt positioniert ist. Wie man mit den Christen umgeht und wie man mit dem umgeht, der vielleicht etwas zu viel sagt. Ich sage nur den Bruder Latzelt aus Bremen. Man klagt ihn an, man zerrt ihn vor die Gerichte, nur weil er das Wort Gottes gerade geteilt hat. Der Jesus erkennt das hier an und steht hier vor der Gemeinde und sagt ihm, ich habe das zweischneidige Schwert. Und ich bin so froh darüber, dass letztendlich der Herr der letzte Richter sein wird. Er wird richten, er wird entscheiden, er wird teilen und ich kann mich darauf verlassen, dass Gott alles einmal ordentlich einordnen wird und auch in der Situation, wo wir heute sind in unserem Land, dass wir nicht weglaufen können. Wir können vielleicht woanders hinziehen, ja, aber ob es da wirklich anders ist, ich glaube, das System Erde, das System irdische Welt, das ist, wie es ist. Es haben viele Dinge zusammengefunden, die dem Grunde genommen nach nicht zusammenpassen. Und das war in Pergamos auch der Fall. Wenn wir die Bibel durchblättern, finden wir immer wieder Situationen, wo Gott sagen muss, da muss ich mit dem Schwert klären, symbolisch gesprochen. Josua begegnet auch diesem Kämpfer mit dem Schwert. David begegnet auch diesem Engel mit diesem Schwert, als er gesündigt hatte. Und so treffen wir das immer wieder an, dass Gott uns zeigen muss, er ist der Herr, er wird trennen zwischen Seele und Geist und Mark und Bein und er wird trennen das Gute von dem Bösen, die Spreu von dem Echten. Ich weiß, wo du wohnst. Das ist etwas, was mich sehr bewegt hat und daher kommt auch dieser, der Herr weiß um uns, dieser Slogan für heute, ich weiß, wo du wohnst. Wenn wir unseren Bundespräsidenten fragen würden, dann würde er sagen, du wohnst im besten Deutschland aller Zeiten. Das hat er ja in 2020 gesagt, unser Herr Steinmeier. Wenn wir jemanden fragen würden, der im Jugendamt arbeitet und jeden Tag das auf dem Tisch hat, was er dort bearbeiten muss und das anguckt, würde er sagen, es ist einfach schrecklich. Es ist schlimm. 80.000 Pflegekinder in Niedersachsen. Es ist schrecklich. Wenn wir einen Wirtschaftsexperten fragen würden, der würde sagen, ja, es ist Zeit abzuräumen, die dunklen Wolken steigen auf, lass uns mal das System knacken. Lass uns alles rausholen, was geht. Wir werden irgendwann, wird das Schiffchen untergehen. Jetzt wird noch Zeit, alles zu plündern. Also jeder hat so sein eigenes Bild. Und ich glaube, es ist nicht so entscheidend. Wir dürfen wissen, dass Satan zu dem Herrn Jesus gesagt hat, als er versucht wurde, Jesus sagt Satan in Lukas 4, wenn du vor mir niederkniest, dann werde ich dir alle Reiche dieser Welt schenken. Das ist die Welt, in der wir leben, wo Satan die Herrschaft an sich gerissen hat und er gibt sie, wem er will. Wenn du Satan anbetest, wirst du reich. Er sagt, wer mir die Ehre gibt, dem schenke ich den ganzen Plunder. Ich will sie gar nicht haben. Ich will nur die Ehre haben. Das sagt der Satan zu Jesu in Lukas 4. Und das hilft uns eigentlich, diese Welt einzuordnen. Und ob wir jetzt an Herrn Rhodes denken, der seine eigene Familie umgebracht hat, oder ob wir an Nero denken, der Hunderttausende von Christen ermorden ließ, oder ob wir an den Kommunismus, an den Nationalsozialismus denken, die Muster sind immer dieselben. Es wiederholt sich alles. Satan herrscht. Aber Jesus ist der Sieger und wir stehen in seiner Nachfolge und dürfen wissen, er wird am Ende siegen und er hat gesiegt und der Satan tobt sich noch aus in dieser Welt des Bösen und schafft es dann auch, so einen Antipas, der die Wahrheit gesagt hat, einfach ermorden zu lassen. Der Jesus sagt, aber ich habe ein weniges wider dich, ab dem Vers 14. Dass du solche dort hast, die die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrt, ein Ärgernis für die Söhne Israels zu lehren, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Kennt ihr die Geschichte in der Wüste, als der König von Og und der König von, ich weiß gar nicht genau, Kanaaniter König, als sie Angst bekamen vor Israel, als die am Anmarsch waren mit ihren Millionen durch die Wüste, dann haben sie gewusst, wir werden sie nicht besiegen, nicht mit Schwert. Wir müssen sie verzaubern. Wir brauchen Magier. Und da schickten sie eine Delegation mit viel Gold zu dem Biliam. Das war ein hoher Priester, der zwielichtig war. Und haben ihm gesagt, Biliam, du musst kommen und das Volk verfluchen. Du musst sie krank machen. Du musst sie kaputt machen. Wir haben Angst davor. Und der Biliam kommt und sagt, ja, ich will das Volk verfluchen, aber ich kann es nicht, weil Gott mir gesagt hat, das Volk ist gesegnet. Und das wiederholt sich mehrmals, eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall wurde Biliam dann so oft bestochen von diesen Königen, dass er am Ende doch das Volk verfluchen wollte und zeremoniert das alles in einem riesengroßen Opferaltar und will das Volk verfluchen, aber er kann es nicht und segnet das Volk. Das Ende der Geschichte ist, dass die Könige sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt der Biliam, ja, ihr könnt sie anders kriegen. Ihr könnt einfach, wenn die kommen, dann schickt ihr eure ganzen Frauen zu denen. Und die werden das schon regeln. Die bringen alles mit und die werden nicht verderben. Und das haben die geschafft. Und wir kennen die Geschichte von Israel. Schauen wir uns das Buch der Richter an. Schauen wir uns die letzten zwei Kapitel im Buch der Richter an. Die gehören eigentlich an Anfang. Das war der Enkel Mose, dieser Priester, der dort diese okkulten Sachen betrieb. Sie haben es geschafft. Und das ist die Anspielung hier, dass, dass der Herr Jesus sagen muss, es gibt einige, welche die Lehre Balaams festhalten. Das heißt, das Vermischen. Das Vermischen der ganzen Geschichte. Alles durcheinander mischen. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz zurückblenden hier, um das nochmal so deutlich zu machen. Wir sehen das Gefälle, wir sind hier in Pergamon. Und hier kommt Thyatira. Und in Pergamon sehen wir, dass das Senfkorn, also was der Jesus in seinem Gleichnis sagt, in Matthäus 13, das Senfkorn wird zu einem riesen Baum werden. Das Christentum wird zu einer Mega-Religion werden und es wird in diesem riesen Baum werden auch die Vögel des Himmels Platz nehmen. Also es wird alles durchmischt und verdorben werden. Und in Thyatira geht das ja weiter. Das ist das Gleichnis des Sauerteigs in Matthäus 13, wo die Frau kam und den Sauerteig, den bisschen Sauerteig in die gute Masse setzte und alles wurde durchsäuert. Also diese Vermischung, das ist das Anspiel, was wir hier haben, die Lehre Balaks, dass er vor Israel ein Ärgernis lehrte. Ein Ärgernis legte, indem er sagt, schickt denn eure ganzen Frauen, dann wird das schon klappen. Dann werden die untreu ihrem Gott, sie werden verdorben, sie werden in den Fluch hineinlaufen, sie werden sich freiwillig das antun, was du ihnen gerne antun möchtest. Gehen wir weiter, der nächste Vers, Vers 15, also hast du auch solche, welche in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Wer sich noch gut erinnern kann im Epheser, im Schreiben an die Gemeinde zu Ephesus, heißt es noch, ich halte dafür, dass du die Werke der Nikolaiten hassest. Da war noch eine ganz klare von Nikolaiten, das war Nikao, heißt herrschen über die Laien, also über die Laienbeherrscher, die Laienbeherrscher. Das war das Volk Gottes trennen in Geistliche und Ungeistliche. Also praktisch so etwas aufbauen, so eine Hierarchie aufbauen. Das ist Kirchenvolk, das sitzt da unten und das ist der Lehrende, der sitzt da oben. Das ist nicht das, was Gott will. Der Jesus sagt, einer ist euer Meister, ihr aber seid Brüder und der Größte unter euch soll aller Diener sein. Also es gibt keine Hierarchie in der Nachfolge Jesu in der Jüngerschaft. Alle stehen in einer Reihe und einer ist der Herr. Und da gab es dann plötzlich welche, die wollten diese Strukturen einführen in Ephesus, aber sie wurden gehasst, sie wurden draußen gelassen. Und hier erleben wir, ne, wir haben den Fall noch in Erinnerung, das Gefälle, moralische Gefälle, geistliche Gefälle, dass wir auch hier in dieser Geschichte schon die Warnung hören müssen, du hast solche, welche in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Und das wird hier streng gerügt. Und ich wünsche mir, dass ich niemals in einer Gemeinde sein muss, wo man diese Hierarchien fördert und wo man sagt, ja, der ist geistlich, der ist ungeistlich, das ist der Laie, du hast zu bestimmen und du musst gehorchen. Nein, das ist nicht Christentum, das ist nicht Jesus, sondern wir sind alle berufen, seine Jünger zu sein und Kinder Gottes, Priester, Königskinder und Leute, die in seiner Nachfolge eine Würde, eine Ehre haben, die er uns gegeben hat. Denn wenn, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du mir gegenüberstehst, dann stehst du mir gegenüber in dem Kleid, was Jesus dir angezogen hat. Und das heißt, ohne Flecken, ohne Runzel, weil deine Schuld ist weg, deine Sünde ist vergeben, du bist rein und du bist heilig. So stellt uns der Jesus dar. Du begegnest mir als Königskind. Aber ich schaffe das auch nicht immer, das wirklich so hinzukriegen, das so wahrzunehmen und umzusetzen. Aber wir sollten uns bemühen, weil das ist die geistliche Wahrheit und die Realität, in der wir leben sollten. Tue nun Buße, sagte Herr Jesus. Ja, wenn man da auf den falschen Weg gekommen ist, muss man über bestimmte Dinge Buße tun. Und Herr Jesus sagt, wenn nicht, dann werde ich Krieg mit dir führen, mit dem Schwerte meines Mundes. Der Herr Jesus hat schon oft die Kirche, die Gemeinde richten müssen. Das war die Zeit, in der Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhob, wo es plötzlich schick war, Christ zu sein, wo es plötzlich toll war, fromm zu sein und wo die Kirche einen Rang und einen Namen hatte und wo man versuchte, Strukturen zu schaffen. Und wir kennen das, wie es heute geendet hat oder wo es hinführt, dass die Systeme am Ende es geht nur noch um Macht und es geht nur noch um Geld und es wird versucht, Einfluss zu gewinnen über das Ganze und zu regieren. Denn Die Basis der Ursünde ist immer der Gedanke, du wirst sein wie Gott. Das sagte die Schlange zu Eva. Du wirst sein wie Gott. Du wirst der Boss hier sein. Niemand hat dir was zu sagen. Und ich erinnere mich noch gerne an die Therapie in Krelingen, wo ich 20 Monate Zivildienst gemacht hatte. Es war immer der gleiche Spruch, wenn die Leute aus den Landeskrankenhäusern kamen, hatten ihren Entzug hinter sich. Es war immer der gleiche Spruch. Und du hast mir nichts zu sagen. Niemand hat ihnen was zu sagen, sondern sie wollten sein wie Gott. Und so sind wir Menschen und das ist die Gefahr. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, ja, seh mal zu, dass du das ablegst, dass du diesen Stolz ablegst, dass du diese Arroganz ablegst, dass du weißt, du bist ein Beschenkter, dass du weißt, du bist ein beschenkter Bettler. Du hast eigentlich gar nichts mitgebracht, sondern was du hast, hat dir der Herr geschenkt, er ist gnädig. Und in diesem Sinne muss der Jesus diese strenge Warnung aussprechen. Und wenn wir jetzt in diese Gegend schauen, in die Westtürkei, was ist da eigentlich noch übergeblieben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer da Gemeinden kennt. Es ist wenig da. Die Christen waren so untreu und sie haben das System so weit ausgebaut, dass irgendwann der Herr zugelassen hat, dass der Islam das alles überrollt hat. Komplett. Das ist das Ergebnis davon, dass Rom in seinem System so versagt hat, sogar dekadent geworden ist, dass sie nicht mehr merkten, wie ihr ganzes Reich zerfiel und wo das Christentum mit zum Opfer wurde. Leider ist es so gekommen. Und wir sehen das Ergebnis jetzt. Und in jedem Sendschreiben werden Warnungen ausgesprochen, die sich letztendlich erfüllt haben. Dann sagt der Jesus, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt, dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und das ist etwas ganz Großes. Das verborgene Manna, das ist das Himmelsbrot. Jesus möchte dir das verborgene Manna geben. Er möchte, dass wir an das Ziel kommen und er möchte uns Mut machen damit, durchzuhalten, treu zu sein, zu überwinden, ein Überwinder zu sein, einer zu sein, der sich nicht unterkriegen lässt, sondern im Herrn treu bleibt. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das mit dem weißen Stein ist etwas, was historisch ist und was die Menschen damals machten, um Gericht zu sprechen. Es gab diese Geschworenen, hatten diese Taschen mit weißen und schwarzen Steinen und wenn das Urteil dann gesprochen wurde, wurde ein weißer oder schwarzer Stein geworfen und danach wurde man verurteilt oder wurde freigesprochen. Wir kennen das auch aus dem Judentum, aus der Urim und die Tumim, das waren auch zwei Steine in diesem Ephod des Priesters, wenn er Gott befragt hat. Und das wurde rausgezogen, der weiße oder der schwarze Stein. Da ging es dann darum, ob es Recht oder Unrecht war oder so werden soll. Und hier spielte Herr Jesus an auf diesen weißen Stein. Das war damals für die Menschen ein Begriff. Und er möchte dir einen weißen Stein geben. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben. Ich bin gespannt, wie der Andi heißen wird oder wie die Svetlana heißen wird. Und ein weißer Stein mit einem Namen drauf, das ist ja eine richtig persönliche Einladung. Wir kennen das ja alle, wenn wir so eine ganz edle Einladung haben zu einer Hochzeit oder einem Fest, dann kommen wir an unseren Platz und da liegt da ein Kärtchen mit meinem Namen. Das ist so diese persönliche, ja, du wirst wahrgenommen, du bist nicht einer aus der grauen Masse, sondern du bist einer, der einen Namen hat, der einen Rang hat, eine Ehre, eine Würde und das möchte der Jesus dir geben. Ja, ich möchte euch noch etwas nicht vorenthalten. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, ob uns das allen klar ist, wo die Reise hingeht. Ich lese euch einen kurzen Text vor, was heute in der Zeit, wo wir hier sind, passiert. Und zwar in Sharm el-Sheikh. Wer war schon mal da? In Sharm el-Sheikh. Das ist die schöne ägyptische Halbinsel, wo man tauchen kann im Roten Meer, wunderbares Paradies. Dort findet vom 6. bis 18. November die UN-Klimakonferenz statt, genannt COP27, die 27. 110 Staats- und Regierungschefs sind dort, auch unser Herr Bundeskanzler Scholz und unsere Frau Annalena Baerbock und noch einige sind dort. Jeder, der als Vertreter des aktuellen Klimanarrativs angesehen werden will, ist dort anwesend. Die Konferenz wird in diesem Jahr einen ausgeprägten religiösen Charakter haben. Konkret, es wird am 13. November, heute Morgen, durch verschiedene sogenannte geistliche Leiter eine Ausrufung der neuen 10 Gebote auf dem Berg Sinai vorgenommen. Das ist unfassbar, aber man kann das nicht glauben, was da abläuft. Diese sind soweit feststellbar bisher noch nicht veröffentlicht. Das wird auf dem Berg Sinai auf der Halbinsel allerdings passieren. Luftlinie von Sharm el-Sheikh ist 80 Kilometer, Fahrstrecke sind natürlich 200 Kilometer durch die Wüstenberge umher. Hauptorganisator ist Interfaith, eigene Beschreibung. Interfaith Sender ist ein interreligiöses Zentrum für nachhaltige Entwicklung, zeigt die Verbindung zwischen Religion und Ökologie auf und mobilisiert die Menschen zum Handeln durch glaubensbasierte Gemeinschaften und mehr. Das Eliad Interfaith Institut, also religiöse Führer, versammeln einige der weltweit bekanntesten religiösen Persönlichkeiten aus Judentum, Islam, Christentum, Buddhismus und den Religionen Indiens. Interfaith bietet auch Predigthilfen und für Öko-Preachers an und dort auch eine Öko-Bibel, die dort veröffentlicht wird. Während der Konferenz wird es am 3.11. zu einem prophetischen Aufruf zur Klimagerechtigkeit und zu einer Bußzeremonie kommen. Eigene Beschreibung: Die wichtigsten religiösen Führer der großen Weltreligion werden auf dem Berg Sinai sich versammeln, um die allererste Klimabußzeremonie abzuhalten und einen prophetischen interreligiösen Aufruf zum Handeln und Klimagerechtigkeit, die 10 universelle Gebote einführen. Das schlägt eigentlich jedem fast den Boden raus. Aber das ist genau das Ziel. Das ist genau das Ziel, weil durch die CO2-Agenda kann man alle Menschen beherrschen. Es geht letztendlich darum, das Geld zu verteilen und den armen Ländern zu helfen. Wenn sie denn klimajünger werden, bekommen sie Geld, wenn nicht, bekommen sie kein Geld. Es geht nur um Macht und Geld. Und wie das alles ausgesponnen wird, werden wir noch alles erfahren. Aber wir haben ja in unserem Land schon genug zu berichten über dieses Drama, über diese ganze Agenda. Und wir dürfen das zur Kenntnis nehmen, wo wohnen wir? Der Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst. Und das finde ich so tröstlich und damit möchte ich zu Ende kommen. Er weiß um uns. Er weiß, wo wir wohnen. Er weiß, in welcher Welt wir stecken. Er weiß, was uns allen angetan wurde und wird und in welchen Zwängen und Abhängigkeiten wir in diesem System stecken, aus dem wir nicht weglaufen können. Woanders ist es anders, aber es ist immer noch das System des Teufels. Wir dürfen aber trotzdem Mut haben und dürfen uns freuen über das, was Jesus sagt, dass er sagt, bleib treu, bleib bei der Sache, bleib bei mir. Er sagt, wer überwindet? Lass uns Überwinder sein in dieser Woche. Lass uns leuchten. Lass uns wissen, wir sind ein Licht in dieser dunklen Welt. Wir dürfen etwas von dieser ewigen Hoffnung weitersagen und dürfen wissen, der Jesus ist bei uns. Und er möchte jedem von uns diesen weißen Stein geben. Und ich glaube, es ist schon fertig. Ich glaube, der Stein ist schon fertig. Und der Name steht schon drauf. Er weiß nämlich, wie es ausgeht, die Geschichte. Und lasst euch Mut machen, weitergehen und treu sein dem Herrn. Er wird sich an uns gütig erweisen. Und wir werden fröhliche Jünger sein, ohne uns unterdrücken zu lassen von einem System, was längst verloren hat. Amen.